Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 523 des Computer Club 2. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle Freunde, vor allen Dingen alle Spenderinnen und alle Spender. Ganz, ganz herzlich. Ja, ich möchte auch gleich am Anfang mal ein bisschen was dazu sagen. Also nach dem letzten Aufruf und jetzt wohl über dem Monatsende, da ist doch wieder etwas gekommen. Und zwar sind wir heute bei, wo habe ich's? Bei 13.829,41 €. Ist also doch ein Schritt vorwärts gegangen. Natürlich sind wir noch nicht am Ziel, aber man muss Geduld haben. Denn Geld wächst nicht in der Tasche, sondern Geld muss verdient werden. Und auch derjenige, der spendet, muss es ja erstmal haben oder der spenden will. Es gibt einige, die haben gesagt, na ja, ich hätte mir mehr erwartet. Ich nicht. Nein, ich bin froh, ich bin zufrieden und ich bin glücklich. Man muss ein Ziel nicht von einem Tag zum anderen, von einer Woche zur anderen erreichen. Aber man muss daran arbeiten. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie arbeiten daran. Und ich bin mehr als zufrieden. Und den Rest, den schaffen wir auch noch. Ja, und wenn wir es nicht ganz schaffen, na, dann muss man eben in Stufen weitergehen. Wenn wir also nicht dahin kommen, dann macht man eben eine Produktion ein bisschen eingeschränkt. Und dann kann man vielleicht einen Monat später oder zwei oder drei, wenn wieder etwas Geld gespendet wurde, wenn die Spender wieder etwas übrig haben, den nächsten Schritt gehen. Also, ich sehe, wir sind auf einem guten Weg und ich habe überhaupt keine Bedenken, dass wir das gemeinsam schaffen. Sie spenden und ich arbeite im Moment leider wie ein Blöder. Naja, das mit dem Arbeiten. Vergangene Woche war ganz, ganz, ganz hektisch. Es musste so viel gemacht werden und ich arbeite ja auch noch richtig nebenbei. Und bin erst am Samstag ziemlich kaputt irgendwo in die Ecke gefallen und habe nichts mehr getan. Ich wollte noch was auf die Homepage bringen, ging nicht mehr. Ich wollte noch Sachen für Finanzamt fertig werden, ging nicht mehr. Ich war einfach nur platt. Hab dann gestern mich mal ein bisschen um Finanzamt und sowas gekümmert. Das drückt ja auch. Und heute wollte ich eigentlich heute früh, am Montag schon anfangen. Aber da kam wieder so viel dazwischen. Und mit allen möglichen Kram, ja, jetzt sitze ich hier Nachmittag. Gut, die Themen sind ausgearbeitet, sind recherchiert, sind gegengecheckt. Das heißt, ich brauche im Grunde nur noch meine Themen aufzurufen. Ich sitze hier mit drei Flundern, also drei Tablet-Computern, habe auf dem einen die Themenübersicht und die beiden anderen rufe ich dann meine Themen auf, weil ich teilweise auch zwei oder gar drei Quellen parallel hier stehen habe, um nicht irgendwie die Meinung von irgendjemand zu vertreten, sondern mir ein eigenes Bild machen zu können, was ich Ihnen dann verantwortlich, aber subjektiv weitergebe. Jetzt haben wir natürlich noch ein Thema. Also einmal herzlichen Dank für die Spenden. Es waren auch höhere Spenden dabei. Auch ein ganz herzliches Dankeschön in die Schweiz und nach Österreich. Auch da haben wir viele Freunde des Computer Club 2, die sich auch dafür verantwortlich fühlen, dass die Fernsehsendung weitergeht, die auch gespendet haben. Und da mache ich also eine ganz große Verbeugung. Für den Zuspruch, den ich erhalten habe, auch dafür nochmal vielen Dank. Ja, ich möchte, bevor ich auf NRW TV zu sprechen komme, noch etwas anderes sagen. Und zwar, ich habe seit meinem ersten Spendenaufruf weit über 1.000 E-Mails bekommen. E-Mails zu allen möglichen Vorschlägen, wie die Finanzierung gehen könnte. Da habe ich ganz interessante Vorstellungen, wie es auch eventuell über ein neues Google-Konto machbar wäre. Von jemandem, der diese Sachen wohl in seinem Studium intensiv beackert hatte und mir sein Wissen zur Verfügung stellen will. Danke, ich komme darauf zurück, aber ich schaffe es nicht. Von einem Anwalt, der ganz gern uns zur Verfügung stehen würde und auch ganz gern zum einen oder anderen Thema Stellung nehmen würde. Danke, auch darauf komme ich zurück. Viele Vorschläge, auch zu meinem Aufruf nach einer Software, einer Schnittsoftware. Hier, habe ich Vorschläge, bekommen, die einfach nur, ich habe mal was gehört, waren, und aber auch viele qualifizierte Vorschläge. Einige vielleicht ein bisschen ganz dick. Und deswegen nochmal zur Erklärung. Ich will in 4K aufnehmen. Ich will nicht, dass wir das in 4K wiedergeben. Das ist im Moment noch nicht der richtige Weg, denn viele haben nur eine dünne Leitung, das weiß ich. Und wenn man so riesen Monsterdateien dann dahin bringt, geht nicht. Also, ja, warum denn dann in 4K aufnehmen? Ganz einfach, weil ich dann im Nachhinein ohne Auflösungsverlust, wenn ich in HD die Sendungen dann schneiden will, Ausschnitte wählen kann. Ich kann also quasi virtuell einen Kameraschwenk beim Schnitt machen, ohne dass die Auflösung runtergeht. Das nur mal zur Erklärung. Hinterher, was rauskommt, das wird natürlich nicht 4K sein. Vielleicht nächstes, vielleicht übernächstes Jahr. Mal sehen. Ich will kein Programm, wo ich 3 Monate Schulung brauche, bevor ich es bedienen kann. Nein, es muss einfach, aber geschmacklos sein. Ich will nichts anderes als einfache Schnitte, eine Blende. Das reicht im Prinzip schon. Mehr will ich nicht. Und ich habe dann eben 3, 4, vielleicht 5 Spuren mit Trailer und so weiter, mit Vorspann, Nachspann. Mehr kommt auch da nicht zusammen, wenn ich das in der Kamera aufzeichnen, auf Speicherkarten und die anschließend einlese. Gut, natürlich muss ich die Spuren anlegen, ich muss es synchronisieren, aber dafür habe ich 2 Hände, da wird reingeklatscht und da haben wir die Möglichkeit, exakt den Punkt, wo die Hände sich berühren und das Schallereignis entsteht, sowohl im Video wie im Audio zu erkennen, bestimmen und die Spuren von allen Kameras exakt auf diesen Punkt zu legen, dann laufen die Spuren auch in der Regel synchron. So, mehr ist gar nicht denkbar am Anfang. Ob es später mal komplizierter wird, wenn ich Langeweile habe oder so, ist eine andere Frage. Also, ich habe mir alles durchgelesen. Ich bedanke mich auch für diese vielen Vorschläge. Ich kann euch leider nicht einzeln antworten. Ich habe nicht die Zeit dafür. Vielleicht später mal, muss man sehen. Vielleicht komme ich auch auf den einen oder anderen, der mir seine Hilfe angeboten hat bei der Einarbeitung in diese Programme. Vielleicht werde ich ihn nochmal ansprechen, wenn ich diese Hilfe brauche. Wobei, meist habe ich gemerkt, wenn ich mich durchbeißen muss, so richtig durchbeißen muss, weil der ganze Scheiß nicht funktioniert, dann bleibt es auch am besten in der Birne. Gut, aber das ist nun mal so. Ich bin eher autodidaktisch veranlagt, aber für jeden Ratschlag dankbar und empfänglich. So, also, wer keine Antwort von mir bekommt, kein böser Wille, es geht einfach nicht. Denn ich kann nicht mehr Zeit investieren, als der Tag zur Verfügung stellt. Und bin ich nach Prioritäten ausgerichtet. Der Audiocast muss montags abends online sein. Die Fernsehsendungen müssen alle 2 Wochen sonntags abends verfügbar sein. So, das sind also wichtige Kern- und Eckpunkte. Und dann muss ich arbeiten gehen, dann muss ich Geld verdienen, dann habe ich zu Hause einiges zu tun, dann muss ich meine Krankheiten pflegen und das Übliche. Deswegen, mehr als arbeiten kann ich nicht und diese ganze Vorbereitung, dieses ganze Einlesen, diese ganze Information sammeln, welche Geräte brauche ich, was muss wo, welches Kabel muss wie verschaltet sein, von wo nach wo, wie lang, was brauche ich für Kabel, was brauche ich für Stecker, wie rum löte ich dieses Ding an, was, das ist eben alles sehr, sehr aufwendig. Und dazwischen kommt dann der Malerpinsel und die Bohrmaschine und so weiter. Also im Moment reicht's mir. Reicht's mir, um Spaß zu haben? Reicht's mir, um Freude zu haben, dass es irgendwann fertig ist, dass es irgendwann funktioniert? Und das ist das, was mich auch wirklich antreibt. Eure Unterstützung und euer, Wohlwollen, muss ich mal sagen. Dafür auch nochmal jetzt an dieser Stelle vielen Dank. So, dann kommen schon die Ersten, die sagen, und wenn dann nicht mehr NRW-TV, dann könnte ja die Sendung länger und ich verstehe sowieso nicht, wieso und warum und was weiß ich nicht alles. Vergesst es. Erstmal läuft es weiter wie bisher. Wenn ich Sendungen ins Fernsehen bringen will weiterhin, kann ich nicht sagen, ach, ich mache heute mal 24 Minuten und morgen 31 und die Woche später mache ich dann 46 und dann mache ich 52 und dann mache ich wieder 36. Das geht nicht. Das muss irgendwo passen. wenn ich ein Haus baue, dann kann ich auch nicht die unterschiedlichen Steingrößen nehmen, sondern das muss zueinander passen. Und genauso ist es, wenn man Fernsehen senden will, dann auch. Wenn wir vollkommen unabhängig sind, dann ist das eine andere Überlegung. Aber da kommt natürlich noch eine ganz andere neue Überlegung dazu, ob man denn die Fernsehsendung in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde hineinpresst oder ob man nur Einzelbeiträge macht. Aber das wäre ein ganz anderer Computerclub. Und daran denke ich nicht. Erstmal ist für mich wichtig, die Konstanz sicherzustellen. So. NRW-TV. Ich kann noch nichts Neues sagen, was richtungsweisend wäre. NRW-TV ist auf einem guten Weg. Es gibt einen Investor, der das weitermachen, weiterführen will. Es müssen natürlich Verträge geschlossen werden. Und das wissen alle selbst, die schon mal Verträge geschlossen haben. Die werden hin und her geschoben. Heißt also, hier musst du hier noch was nachbessern. Nee, das will ich so nicht. Aber kann man das nicht anders machen oder... So, und das ist natürlich bei einem solchen großen Projekt genauso, vielleicht noch wesentlich komplexer. Wenn die Parteien sich einig sind und der Investor dann das Geld an den Insolvenzverwalter übertragen hat und der die Gläubiger befriedigt hat, dass kein Verfahren eröffnet werden muss und so weiter, wenn das alles in trockenen Tüchern ist, dann kann man darüber reden, wie es weitergeht. Und ich habe den Hinweis bekommen, dass es möglicherweise schon im Laufe dieser Woche soweit sein könnte. Mehr Ross und Reiter können Sie von mir nicht erwarten. Geht nicht, darf ich nicht. Ja, das war soweit dazu. Und ich denke, auch wenn es den einen oder anderen überrascht, wir wollen jetzt mal anfangen mit dem Audiocast. Er wird natürlich wieder ein bisschen länger. Diejenigen Leute, die sich für das, was ich jetzt erzählt habe, nicht so besonders sehr interessieren, die sollen ja nicht zu kurz kommen. Aber wichtig war es doch, oder? Amazon. Oder Amazon. Oder wie auch immer man dazu sagen will. Dieser Laden. Ich habe ja auch seit vielen Jahren da gekauft. Das ist in den letzten Jahren weniger geworden. Die Gründe werde ich später noch erklären. Und jetzt im Moment bin ich zu der Überlegung gekommen, nee, bei denen nicht mehr. Eigentlich haben die früher immer einen vernünftigen Service gehabt. Wenn man Probleme hatte, hat man angerufen, man wurde zurückgerufen, die haben sich drum gekümmert, alles okay. Aber seit einiger Zeit gibt es immer mehr Beschwerden, dass Amazon Kunden, die viel Retouren haben, also viel Sachen zurückschicken, dass die nicht mehr so gemocht, gewollt sind. Und da hat jetzt ein Händler, der aber selbst auch bei Amazon kauft, 15 Jahre lang schon, von Amazon den Stuhl vor die Tür gestellt bekommen. Das heißt, Amazon hat ihn lebenslang gesperrt, weil er zu viele Retouren verursacht hat. Gut. Es gibt natürlich Kunden, die bestellen irgendwelche Kleidung, gehen am Wochenende in die Disco und Montag schicken sie zurück, sagen, gefällt mir nicht. Das ist Sauerei sowas. Darf man nicht, ist auch so nicht gemeint. Aber auf der anderen Seite, mein Recht zur Rückgabe, das ist gesetzlich verbrieft. Und wenn Amazon das dann so sagt, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite kann ich als Bäcker an der Ecke sagen, hör mal, du da mit deinem merkwürdigen Gesicht, ich verkaufe dir nichts, ich verkaufe dir keine Brötchen, geh zum anderen. Das kann Amazon auch. Es gibt ja kein Recht, dass mir ein Bäcker was verkauft, es gibt kein Recht, dass mir eine Tankstelle was verkauft, es gibt kein Recht, dass mir eine Autowerkstatt mein Auto repariert und es gibt kein Recht, dass Amazon mich beliefert. Okay, aber die Begründung, dass jemand zu viel zurückgeschickt hat und ohne Mahnung einfach lebenslang gesperrt wird, das ist für mich, etwas in dieser Richtung, wie man das so von diesen großen, kotzarroganten, amerikanischen, selbstgerechten Firmen kennt. Und dazu habe ich auch noch ein eigenes Beispiel. Ich habe bei Amazon etwas bestellt, in der Größenordnung von 63,77 €. Und bisher klappte das immer ganz gut. Amazon hat mir geschrieben, die Ware ist unterwegs und hat dann das Geld vom Konto abgebucht. Die hatten von mir die Erlaubnis dazu. Und ich habe Amazon immer für seriös gehalten und habe mir auch nichts weiter dabei gedacht. So, jetzt bekam ich aber die Meldung, dass das mit der Deutschen Post verschickt, mit DHL heißt das ja mittlerweile, verschickt worden ist. Und das hat sich aber nicht gerührt. Ich habe über eine Woche das immer wieder beobachtet. Das war elektronisch an DHL gemeldet, aber noch lange nicht eingeliefert und auf den Weg gebracht. Aber Amazon hat schon an dem Tag, wo sie mir das geschrieben haben, das Geld vom Konto geholt. Nach einer Woche hat es mir gereicht. Habe ich geschrieben, also hört mal zu, Amazon, das verstößt nach meiner Meinung gegen Treu und Glauben. So geht's nicht. Ich bin nicht einverstanden damit, dass ihr das Geld vom Konto holt und die Ware ist nicht unterwegs. Jo, haben sie auch gerade mal 24 Stunden, glaube ich, gebraucht und haben geantwortet, es würde ihnen alles fürchterlich leid tun und so weiter. Und sie hätten jetzt beim Hersteller angefragt, weil Amazon hier nur Mittler war. Und ich wollte wissen, wann die Ware kommt. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte nur wissen, warum Amazon Geld abbucht, wenn die Ware nicht unterwegs ist. Gut, dann konnte ich natürlich noch eine Beurteilung abgeben. Wie ich mit dieser Reaktion von Amazon zufrieden bin, habe ich geschrieben, das ist alles scheiße, was ihr macht. Es geht am Kernproblem vorbei. Ich will nicht wissen, wann es kommt, sondern ich will wissen, warum ihr Geld von meinem Konto holt, obwohl die Ware nicht unterwegs ist. Das ist nicht so, wie der ordentliche Kaufmann sich verhält. Das ist gegen Treu und Glauben. Daraufhin habe ich noch mal irgendwas Lapidares geschrieben. Da habe ich noch mal quasi das Gleiche geantwortet, dass sie am Kern der Sache vorbeigehen. Und das war's dann. Nichts mehr gehört. Wieder eine Woche später habe ich gedacht, nee. Die Ware ist noch nicht abgeschickt. Die ist also jetzt seit fast 2 Wochen elektronisch gemeldet. Die Lieferzeit, die maximale, die der Händler angegeben hat, ist erreicht. Daraufhin habe ich dann Amazon angeschrieben. Ich würde vom Kauf zurücktreten, weil seit 2 Wochen die Ware angekündigt ist, elektronisch gemeldet an DHL, aber noch nicht eingeliefert ist, noch nicht auf den Weg gebracht ist. Und weil Sie mein Vertrauen missbraucht haben und das Geld von meinem Konto abgebucht haben, würde ich mit sofortiger Wirkung vom Kaufvertrag zurücktreten und würde das Geld, mein Geld, zurückbuchen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mein Geld zurückgebucht, ich habe die Einzugsermächtigung für Amazon auf dem Amazon-Konto, auf meinem Konto gelöscht, dass sie also nichts mehr einziehen dürfen und habe, ich glaube noch am gleichen Tag, von dem Händler eine Bestätigung bekommen, dass der Kaufvertrag storniert worden ist und eine Gutschrift. Daraufhin habe ich dann wieder geschrieben, okay, da ich mein Geld zurückgebucht habe und habe eine Gutschrift erhalten vom Händler, ist die Sache für mich erledigt. Ja, aber am gleichen Tag, die gleiche Ware, glaube 12, 13 Euro billiger bestellt über eBay. Und war also ganz begeistert, dass ich weniger bezahlen musste und habe am gleichen Tag noch die Versandmitteilung bekommen und am nächsten Tag hatte ich die Ware bei mir zu Hause. Am nächsten Tag kam aber auch eine Versandmitteilung von Amazon, dass die Ware nun an mich unterwegs war. Also wohlgemerkt, Verkauf zurückgetreten, bestätigt worden, Gutschrift erteilt, ich hatte Geld zurückgebucht und dann wird das losgeschickt. Ich frage mich, wie blöde sind die eigentlich? Die Organisation, die Software, dieser ganze Laden, diese Struktur. Ich habe gedacht, na von mir aus. Wieder einen Tag später kam der Briefträger mit dem Paket an. Oh, ich habe gesagt, nee, nimmst du wieder mit. Ich will das nicht mehr. Aber ich habe eine Gutsche, ich habe das Geld zurück, ich will das nicht mehr. Ich habe gesagt, gut, schreibe ich drauf, Annahme verweigert. So, und da geht man jetzt normalerweise davon aus, alles okay, alles in Ordnung. Nein. Amazon hat plötzlich angemahnt, dass sie Geld von mir zu bekommen hätten. Ich wiederhole es nochmal. Ich hatte Geld bezahlt, das lag 2 Wochen bei Amazon. Ich habe das Geld zurückgeholt. Danach habe ich eine Gutschrift bekommen und das Stornieren des Kaufes wurde mir bestätigt. Und danach wurde Ware verschickt. Und danach kam Amazon und hat mich mit E-Mails belästigt, dass ich nur was bezahlen müsste, weil meine Bank den Einzug widersprochen hätte oder nicht eingelöst hätte. Jetzt frage ich mich, nachdem ich meine Einzugsermächtigung zurückgenommen habe, hat Amazon widerrechtlich versucht, Geld einzuziehen? Das war mein erster Gedanke. Ich habe gedacht, die sind doch einfach nur blöde. Na, ich habe gedacht, vielleicht überschneidet sich das irgendwie, irgendwas. Hab ein paar Tage gewartet, kam quasi die gleiche E-Mail nochmal. Ich habe gedacht, okay, wofür habe ich einen Papierkorb im E-Mail-Client? Also wieder ein paar Tage gewartet. Ja, und dann kam ein Schreiben von Amazon. Und da steht hier, letzte Mahnung. Guten Tag, Wolfgang Rudolf. Also den Herr schenken die sich, aber ich sage ja auch nicht Herr Amazon. Wir haben Ihnen bereits per E-Mail mitgeteilt, dass unsere Lastschrift für Ihre Marketplace-Bestellung nicht eingelöst wurde. Wir baten um Überweisung, konnten aber bisher keinen Zahlungseingang verbuchen. Wir fordern Sie hiermit auf, den ausstehenden Betrag in Höhe von 66,77 Euro bis spätestens dann und dann und so weiter Zahlungseingang unter Angabe von so und so und so und so zu überweisen. Der Betrag setzt sich zusammen aus 63,77 Euro, Rücklassschriftentgelt 3 Euro, macht 66,77 Euro. Wir weisen Sie darauf hin, dass nach Ablauf dieser Frist weitere rechtliche Schritte beabsichtigt sind. Das heißt, rechtliche Schritte für Ware, die ich nicht bekommen habe, die nach Widerruf losgeschickt worden ist. Dafür wollen die Geld haben. Hör mal, Herr Amazon, ich sage jetzt Herr Amazon, weil ich ein bisschen auf Abstand gehen muss. Sag mal, ist der Laden eigentlich nur doof? Gibt es keinen, der mit Verstand auf den Vorgang guckt und sagt, hör mal, die Ware ist gar nicht angenommen worden, die Ware ist verschickt worden, nachdem wir eine Gutschrift erstellt haben, die Ware ist verschickt worden, nachdem das Geld zurückgebucht worden ist und hinterher wollen wir, weil wir die Ware nicht geschickt haben, noch 3 Euro haben, weil der Kunde gesagt hat, keine Ware, ich hole mein Geld zurück. Wie blöd muss man eigentlich sein, die Struktur dieses Unternehmen? Naja. Ja, und dann kommen noch die üblichen Drohungen. Lieber Herr Amazon, du wirst zwar hier nicht zuhören, aber eventuell, das weiß ich, deine Presse-Heinis da, seht euch den Vorgang bitte mal an. Wenn ihr wollt, dass ihr Ärger mit mir bekommt, okay, ich werde alles, restlos alles öffentlich machen, damit alle wissen, wie unzuverlässig euer System ist und euer System arbeitet. Dass Ware, die nicht verschickt wurde, nach erteilter Gutschrift verschickt wird und dann das Geld angemahnt wird und sogar noch mit einer Rücklassschriftgebühr und dann Drohungen verschickt werden, ist einfach so etwas von dämlich. Da kann man eigentlich gar nichts mehr hinten draufsetzen. Ja. Das nur soweit, jetzt bin ich ja mal gespannt. Allerdings habe ich natürlich, ja, muss ich ja nun schon so sagen, noch zwischenzeitlich festgestellt, dass Amazon mir das Geld zurücküberwiesen hat. Das habe ich nicht sofort gesehen, habe ich erst später gesehen. Das heißt, Amazon hat mir 63,77 Euro, die ich mir zurückgeholt habe, nochmal überwiesen. Also System ist irgendwie vollkommen balla. Ja, jetzt hatte ich diese 63,77 Euro. Gut, wenn die mir Geld überweisen, da gibt es nun erstmal direkt so keinen Rechtsanspruch, dass sie sagen, wir haben dir fälschlicherweise was geschickt, jetzt schickst du zurück. Nö, die können bitte sagen. Aber ich bin ja ein guter Mensch, auch wenn ich Amazon nicht für gute Menschen halte, so wie die mit ihren Angestellten umgehen. Und habe dann gesagt, okay, es gehört mir rechtmäßig nicht. Ich schicke Ihnen das Geld zurück. Ich ziehe 2,50 Euro ab für Bearbeitungsgebühren. Ich habe Überweisungskosten und muss mich mit dem Scheiß beschäftigen und so weiter. Und habe das da draufgeschrieben und habe ihm den Rest zurückgeschickt. Das heißt, jetzt will Amazon noch eingebildete 3 Euro für eine Rücklassschrift, zu der sie nicht berechtigt waren, haben. Vielleicht kommen jetzt noch meine 2,50 Euro dazu. Und dann sind wir bei 5,50 Euro. Hör mal, ihr Amazon, streitet euch. Nur für eine Sache warne ich euch. Wenn ihr auf die dämliche Idee kommen solltet, mich bei irgendeiner dieser, ja, wie heißen diese, Bürgel und sonstigen Kram da anzuschwärzen, dann geht's richtig zur Sache. Dann werde ich euch auf Schadensersatz verklagen und werde euch so in die Öffentlichkeit ziehen, dass jeder weiß, dass euer System vollkommen inkompetent ist, nicht in der Lage ist, auf einfache kaufmännische Vorgänge zu reagieren und dass da irgendwo einfach nur ein Programm Doof 1 und Programm Doof 2 gegeneinander arbeiten. Vielleicht solltet ihr Menschen ordentlich bezahlen, das macht ihr ja wahrscheinlich oben in der Spitze, nur nicht bei denen, die arbeiten, die mal einen Blick darauf werfen und sagen, hör auf mit dem Scheiß, hier haben wir Mist gebaut, wir haben 2 Wochen vorher Geld geholt und nachdem er es zurückgeholt hat, haben wir was rausgeschickt. Wie blöde sind wir eigentlich? Vergiss das alles. Und dann könnte man mich vielleicht um Entschuldigung bitten. Aber ich habe vor, bei diesem Laden nichts mehr zu kaufen. Und ich möchte, dass jeder weiß, was mir passiert ist, damit er weiß, was ihm passieren könnte. So ist es. Ich wollte eigentlich nicht mehr darüber sprechen, aber dieses allgemein als TTIP bezeichnet, warum auch immer TTIP, es heißt ja TTIP, wenn wir ein klein wenig von der deutschen Sprache und unserer Gewohnheit ausgehen, denn wir sagen ja auch ADAC und nicht ADAC. Ja, aber vielleicht muss man doch nochmal darauf hinweisen. Es wird und ist schlimmer, als ich jemals gedacht habe. Denn gerade gestern sind die geheimen Vertragsdokumente durchgesickert, und zwar über Greenpeace nach außen an die Presse. Und die US-Regierung, die setzt ja wohl die EU massiv unter Druck mit ihren Forderungen und Wünschen. Das, was da geschieht, das ist also eigentlich gar nicht mehr nachzuvollziehen. Denn, naja, einmal muss man sagen, diese Verträge sind geheim und werden im Geheimen verhandelt. Abgeordnete, die sich das Recht erstritten haben, Einblick zu nehmen, die bekommen, bevor sie den Raum des Einblicks betreten, alle Kommunikationsgeräte abgenommen. Die dürfen kein Telefon dabei haben, die dürfen kein Fotoapparat dabei haben, die dürfen nur handschriftlich sich Notizen machen. Und sie dürfen nicht darüber sprechen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier Methoden angewandt werden, wie sie in einem totalitären Staat gang und gäbe sind. Wieso kann ein Vertrag zwischen der EU und den USA für die Bürger vollkommen geheim sein? Warum dürfen wir nicht wissen, worüber verhandelt wird? Warum bekommen wir das von oben diktiert? Warum sind da irgendwelche Dödels, die darüber sprechen, wie uns das Geld aus der Tasche gezogen wird? Denn darum geht es letztendlich ja. Es ist die Großindustrie in der Hauptsache, die diese Sache will und die dann ihre Produkte auf dem amerikanischen Markt und umgekehrt die amerikanischen auf dem deutschen Markt und europäischen Markt anbieten wollen. Dass man bei einem solchen Ausgleich, Angleichen natürlich auch aufeinander eingehen muss und Standards verändern muss, ist okay. Aber das ist doch eine gesellschaftliche Sache. Das kann doch hier nicht im Geheimen passieren. Das darf doch überhaupt nicht sein. Genauso diese Geheimgerichte, die da eingerichtet werden sollen. Davon ist also die USA nach wie vor nicht abgerückt. Es wird zwar immer wieder so nach außen getan, als wäre das so, aber das ist vollkommen falsch. Es ist wirklich die schlimmste anzunehmende Realität, die hier gebastelt wird für uns. Verträge, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, an sich ja schon mal absurd. Verträge, die geheim bleiben müssen und es steht unter Strafe, dass wenn die Informationen veröffentlicht werden. So, das heißt also, wahrscheinlich wird jetzt schon wieder irgendein Staatsanwalt, der von unseren Steuergeldern bezahlt wird, auf dem Weg sein und versuchen herauszubekommen, wer diese Sachen öffentlich gemacht hat. So, und das kann nicht sein, das geht nicht. Es werden sehr, sehr viele Verbraucherschutzbereiche berührt von diesen TTIP-Verträgen, die da geschaffen werden sollen. Und ich möchte Sie einfach mal bitten, es gibt ja schon mehrere dieser Verträge in ähnlicher Art, die von den USA mit anderen Staaten oder Gruppen geschlossen worden sind. Überall haben die anderen Staaten das Nachsehen gehabt. Es sind keine Arbeitsplätze geschaffen worden, sondern vernichtet worden. Es sind nur Nachteile für die Bevölkerung gewesen. Nur die USA haben profitiert davon. So, und hier muss man einfach mal ganz klar einen Riegel vorschieben. Und ich denke, gerade in der momentanen politischen Situation, die wir in Deutschland haben, dass viele Menschen ihren Unmut gegenüber vielen Regierungsrichtungen, Regierungsentscheidungen dadurch kundtun, dass sie Parteien wählen, die sie wahrscheinlich normalerweise gar nicht wählen würden. Gerade in der Situation sollten wir uns als Verbraucher und als Wähler bewusst machen, dass die nächste Wahl in anderthalb Jahren wahrscheinlich eine Schicksalswahl sein könnte. Es darf nicht sein, dass unsere Rechte in Geheimverhandlungen verkauft werden, um den Großkonzernen die Möglichkeit zu geben, mehr zu verdienen. Das ist eigentlich und der wahre und der wichtige und der richtige Hintergrund. Bitte lesen Sie alles, was Sie über TTIP oder TTIP von mir aus bekommen können. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich an, was da passiert. Und gehen Sie mit auf die Straße und schreiben Sie Ihren Abgeordneten und treten Sie Ihren Wahlleuten in den Hintern und schreiben Sie der Bundeskanzlerin oder sonst irgendjemanden Ihre Meinung. Das geht nicht. In der heutigen Zeit ist es nicht möglich, dass Verträge geheim verhandelt werden und dass die Verträge geheim bleiben müssen und dass es unter Strafe steht, Inhalte davon freizugeben. Aber es geht um uns, es geht um unser Geld, es geht um unsere Gesundheit. Jo, machen Sie das einfach. Die Arroganz von Großunternehmen, die ist ja nun bekannt. Das hat angefangen mit Google, dass sie unsere Straßen und Häuser und Autos und Personen fotografiert haben und wollten das öffentlich machen, wollten das mit Werbung in irgendeiner Art verknüpfen und daran Geld verdienen, ohne zu fragen, ob sie das dürfen. Und waren dann sehr überrascht und sehr böse, als dann die Volkesstimme gesagt hat, nein, wir wollen das nicht. Ich möchte ein Recht haben, um Widerspruch einzulegen. Also gut, ich verstehe, dass man nicht vorher jeden einzelnen Hausbesitzer fragen kann und jeden einzelnen Autobesitzer, darf ich dein Haus aufnehmen und darf ich damit Geld verdienen? Gut, dazu gibt es zu viele. Aber ob man umgekehrt dieses Recht sich einfach herausnimmt und sagt, ich mache es einfach, egal was wird, und hinterher dann beleidigt ist, wenn es nicht geht? Naja, etwas Ähnliches, allerdings viel, viel kleiner, kommt jetzt von Unity Media auf uns zu. Das heißt zumindest auf die Kunden von Unity Media. Ich bin angesprochen worden, übrigens von einer Dame, die im Fach tätig ist, im IT-Bereich, und auch von einem Zuschauer. Beide haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie ein Schreiben bekommen haben, und ich habe auch dieses Schreiben vorliegen, dass Unity Media seinen Kunden, die einen WLAN-Router besitzen von Unity Media, dass der ab Sommer diesen Jahres als Hotspot verwendet wird, als heißen Punkt. Die wird nicht gefragt. Na, man kann wohl, wenn man da genau nachliest, widersprechen. Aber das ist gar nicht mal so klar ersichtlich. Also, es gibt in Deutschland wohl 1,5 Millionen Heimrouter. So, und die Idee hinter dem, was Unity Media macht, finde ich gut. Das ist ja auch nicht der Erste, der das macht, Kabel Deutschland oder Vodafone mittlerweile. Die machen so etwas ja auch. Die wollen auf diese Heimrouter ein zweites WLAN aufsetzen. Ob jetzt die Hardware dafür ausgetauscht werden muss oder nicht, geht nicht klar hervor, ob dieses Ding zwei WLANs parallel betreiben kann. Aber dieses zweite WLAN, das soll ein WLAN sein, von dem sich jeder Kunde einwählen kann von Unity Media. Das heißt, man geht durch Köln und kann, was weiß ich, mit den 1.000 oder 5.000 Kunden oder Routern, die in Köln rumstehen von Unity Media Kunden, kann überall da über dieses WLAN in das Internet. Ist ja eigentlich ein Traum, ist doch schön. Dass hier mehr Strom verbraucht wird, das interessiert keinen. Unity Media verspricht allerdings denen, die an diesem Projekt teilnehmen müssen, können, sollen, wollen, dass sie ein unbegrenztes Angebot haben an Datenverkehr und dass auch die Geschwindigkeit wesentlich höher werden soll. Das heißt, da werden wohl neue Leitungen irgendwo an die Wand genagelt, wie auch immer das gemacht wird. Nur, was mich etwas dabei stört, einmal, ob es nun wirklich sichergestellt ist, dass ein zweites Netz auf meinem Router, den ich zu Hause habe, der mir aber nicht gehört, sondern der wurde mir aufs Auge gedrückt von Unity Media, da kann ich auch nicht so großartig drin rumkonfigurieren, dass dieses zweite Netz wirklich so getrennt ist, dass keiner über diesen Router in mein Netz kommt, egal ob WLAN oder kabelgebunden intern, auf meine Rechner. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber die Gefahr oder die Möglichkeit, theoretisch, besteht zumindest. Und ob ich jetzt mich irgend so einem Risiko aussetze, um eine Bandbreite von bis zu 100, bis zu natürlich, 150 Megabit zu erhalten und ein unbegrenztes Datenvolumen, weiß ich nicht, wenn ich mit dem, was ich habe, zufrieden bin. Naja, jetzt könnte man sagen, Mann seid ihr oder Mann bist du egoistisch. Du bekommst da, was weiß ich, so und so viel Datenvolumen und Bandbreite und willst das aber nicht teilen. Es wäre wirklich schön, so etwas zu haben, so ein bundesweites, naja, bundesweit, das werden die nicht schaffen. Dazu sind sie zu klein mit ihren 1,5 Millionen Routern in der Bundesrepublik. Aber zumindest in Teilen der Republik wäre es doch schön, wenn man wirklich als Unity-Media-Kunde einfach überall ins Internet käme. Natürlich kostenlos. Vorerst mal. Nur die Art und Weise, wie das gemacht wird, so per Order der Mufti von oben, wir schalten dann und dann so und so und fix und fertig. Und wenn du widersprechen willst, dann darfst du einmal nicht daran teilnehmen und zum anderen musst du das erstmal lange suchen in unseren Bedingungen. Das ist wieder diese großkotzige Art und Weise, die nicht in Ordnung ist. Aber Google hat's vorgemacht und die Kleinen machen es einfach nach. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er dieses Risiko tragen will und die, naja, sicherlich nicht erheblichen, im Centbereich liegenden erhöhten Stromkosten übernehmen will. Das kann man so allgemein nicht sagen. Die Frechheit, wie diese Unternehmen vorgehen, das ist natürlich was anderes. Vielleicht wird das auch jetzt mit Gewalt vorangetrieben, weil wir ja diesen Routerzwang im Herbst, ist der ja zu Ende. Und dann kann ich ja sagen, wenn ich mich irgendwo anmelde, nee, ich nehme meine eigene Hardware und nicht die von dir. Und auf meine Hardware kommst du nicht, nie und nimmer nicht. Dann müssten sie ja bitte, bitte sagen und müssten mir ein Angebot machen, um meine Hardware mitbenutzen zu können. Deswegen alle die, die jetzt als Kunde schon verpflichtet sind, naja, die kriegen es einfach aufs Auge gedrückt. Tolle, schöne Sache. Mensch, verdammt, so richtig schöne Technikthemen habe ich diese Woche gar nicht ausgesucht. Naja, ich war viel unterwegs und habe nur die Aufreger gelesen. Windows 10, die machen ja auch so Zwang. Ja? Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein, so ungefähr. Da kam doch Anfang letzter Woche schon bereits die Ankündigung von Microsoft, dass ein automatisches Upgrade von Windows-Rechnern, die auf 7 oder 8.1 laufen, auf Windows 10 gestartet wird. Das heißt, da zählt ein Countdown, die Minuten, bis zur Zwangsinstallation. Das ist doch sowas von aggressiv, passt zu den beiden vorherigen Themen. Die Welt wird einfach nur so, dass wir von oben gesagt bekommen, was gut für uns ist. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir nicht gut. Oder so ähnlich. Also, es ist eigentlich kaum zu glauben, dass das jetzt so kurzfristig passiert ist und dass Microsoft das einfach so bestimmt. Hintergrund ist natürlich, dass Microsoft versucht, Marktanteile zu gewinnen. Und sie haben ja ihr Windows 10 System nun kostenlos dieser Welt verteilt. Und diese böse und undankbare Welt, die hat das nicht so genommen, wie Microsoft das gewollt hat. In 100 Tagen etwa läuft dieses kostenlose Upgrade auf Windows 10 aus. Ich vermute mal, weil sie ihr Ziel lange nicht erreicht haben. Die haben ja gedacht, jetzt kommt die Welt schreiend und jaulend und sagt, ja, kostenlos nehme ich, mache ich, will ich. Aber das war nicht so. Dann werden sie es wahrscheinlich verlängern, denke ich einfach so mal. So, aber jetzt kommt der große Push und jetzt wird man dieses Zwangsupdate auf jeden Rechner drauf nageln. Ich überlege mir, und das meine ich ganz, ganz ernst, ich habe einen Rechner, ich muss ab und zu noch mit Windows-Software arbeiten, wenn ich irgendwelche Dinge teste oder vorstelle. Wenn es Microsoft wirklich wagt, auf meinen Rechner ein solches Update zu installieren, werde ich Microsoft verklagen. Das ist unerlaubte Maschinenbenutzung. Ich habe widersprochen, ich habe niemals gesagt, ich will das, ich habe niemals gesagt, ich erlaube euch das. Ich lasse keine automatischen Updates machen und wenn es jetzt doch kommt, nur wo, bitteschön, geht das eigentlich alles hin? Was ist eine Umstellung von irgendwelchen Verträgen? Irgendjemand, irgendeine Firma denkt sich aus, wie sie Geld verdienen kann, zwingt mir irgendetwas auf, ob ich es will oder nicht. Ich muss mich aktiv dagegen wehren. Ich muss nicht mehr, ich werde nicht mehr gefragt und muss vorher meine Einstimmung erteilen. Nein, es wird einfach gemacht. Diese Zwangsupdate Gut, es gibt im Internet bei einigen Berüchtigten, hätte ich fast gesagt, Foren und Anbietern die Anweisungen und Tools, wie man dieses erfolgte Update auch wieder rückgängig machen kann und auch verhindern kann mit einer kostenlos angebotenen Software. Bei Chip habe ich es, glaube ich, auch gesehen, dass es wieder draufgespielt wird, bis Microsoft sich wieder was Neues ausdenkt und diesen Schutz wieder aushebelt. Ich wollte es nur sagen, passen Sie auf, es wird Ihnen untergeschoben, ob Sie wollen oder nicht. Kein Mensch interessiert sich für das, was Sie wollen. So, ich könnte jetzt noch über verschiedene Sachen sprechen. Auf der Apple Watch soll es bald nur noch native Apps geben, die da laufen können. Google plant mit Fiat bei autonomen Fahrzeugen zusammenzuarbeiten. Ja, Apples Streit mit FBI ist schon eher langweilig geworden. Was haben wir noch? Missbrauch bei Online-Banking müsste man vielleicht mal in ein Thema packen. Ich habe aber auch noch Microsoft-Thema. Die haben künstliche DNA-Stränge gekauft und versuchen nun darauf Daten zu speichern, weil die viel länger haltbar sind als alles andere, was wir haben. Und vom Verhältnis zur Größe, zu dem, was sie speichern können, unschlagbar, jedenfalls im Moment. Aber ich habe mich entschieden, etwas über Elon Musk zu sagen. Das ist dieser Mensch, der PayPal gegründet und verkauft hat, der zum Beispiel den Tesla entwickelt hat, auf den Markt gebracht hat, der dieses überschallschnelle Rohrsystem zum Transport von Menschen entwickelt hat. Letztens habe ich über das Modell 3 seines Elektrofahrzeuges gesprochen. So, und der Mensch, der will ja, er ist ein bisschen exzentrisch, ja, will ja mit seiner Red Dragon Mars-Mission zum Mars fliegen. Deswegen heißt sie so. Diese Rakete da gab es wie immer und überall eine ganze Menge Probleme. Aber mittlerweile kann sie starten und wieder landen, diese Dragon 2. Vielleicht haben Sie es mal im Fernsehen gesehen, die kommt also wirklich auf ihren Schubstrahl langsam wieder runter und landet. Offensichtlich ist es mittlerweile relativ sicher geworden. So, und der will also jetzt als nächstes diese Dinger da zum Mars schicken und die sollen dann auch auf dem Mars landen. Das soll also schon in 2 Jahren soweit sein. Und dann der nächste Schritt, bis maximal 2030 hat er sich vorgenommen, dass er bis dahin Menschen auf dem Mars transportiert hat. Was hält man denn davon? In aller Regel muss man davon ausgehen, dass diese Menschen nicht mehr zurückkommen können. Das erschreckt natürlich erstmal. Wer soll das machen? Aber es gibt viel, viel, viel mehr Menschen, die sich gemeldet haben. Der größte Teil dafür kommt nicht in Frage aus irgendwelchen anderen Gründen, die da mitfliegen wollen. Das heißt, einfach nur eine Einbahnstraße. Ruf auf den Mars und dann sehen, wie man zurechtkommt. Und war das eigentlich früher anders? Als die Menschen aufgebrochen sind, übers Meer gefahren, wussten nicht, wo sie hinkommen. Die wussten ja noch nicht mal, wo Amerika ist. Und heute weiß man, man fliegt da zu dem Mars. Der ist so weit entfernt, wir können nicht zurückkommen. Und die anderen sind vollkommen ins Ungewisse. Die waren im fremden Land, da gab es sogar Ureinwohner. Die haben sich gegenseitig umgebracht, ist ja üblich unter Menschen. Und das war aber auch mit anderen Sachen so. Also der Abenteuerdrang ist da. Und wenn man sich das mal so richtig vorstellt, man fliegt mit einer Rakete zu einem fremden Planeten. Dort ist schon im Laufe der Jahre jede Menge Material gelandet worden. Dann kann man dort erstmal in diesem futzi kleinen, das ist so eine Art Wohnklo, diese Rakete, viel größer ist sie nicht, futzi kleinen Teil ein paar Tage überleben und dann baut man mit dem Material, was hoffentlich gut angekommen ist auf dem Mars, eine Station auf. Diese Station wird dann immer größer. Man bekommt natürlich auch laufend Material nachgeliefert. So, und wenn man keinen großen Unfall erleidet, wenn man nicht krank wird, dann sollte das doch eigentlich das Abenteuer überhaupt sein. Hilfe Naja, die kann man nicht erwarten. Doch, man kann natürlich Medikamente bekommen, Ausrüstung bekommen und so weiter. Bestellt man ganz einfach und 8 Monate später ist es schon da. Das ist so diese große Lücke, die da im Moment ist. Also man kann nicht erwarten, dass man sofort geholfen bekommt, wenn Hilfe notwendig ist. Man ist auf sich allein gestellt. Jede Frau, jeder Mann steht da vollkommen allein da, gut, mit den anderen zusammen. Aber auf der anderen Seite, es ist einfach unausweichlich. Wir werden das tun. Die Menschen tun das. Es sind so viele da, die wollen dahin. Jetzt müssen die Fähigsten und die Angepasstesten und die ja überlebenssichersten ausgewählt werden. Und dann schickt man sie da hoch. Und dann kann man nur hoffen, dass möglichst wenig passiert. Aber das ist der Anfang. Und dann wird es weitergehen und dann werden mehr kommen. Es ist irgendwo ein Traum, oder? Der Mensch ist dafür da, neue Welten zu erobern. Zuerst hat er es auf der Erde gemacht und jetzt kommen die nächsten Planeten dran und der Mond sowieso. Aber da habe ich ja schon drüber gesprochen. Also dieser Elon Musk ist schon ein bisschen irr eigentlich, aber was er da tut, das ist einfach fantastisch. Das ist eins der größten Abenteuer, was die Menschheit im Moment überhaupt beginnen kann und sie hat es begonnen und sie wird es weiterführen. Und es wird ein Erfolg werden, auch wenn vielleicht der eine oder andere böse Missschlag dabei sein wird. Also dieser Red Dragon, dieser rote Drache, der wird auf den roten Planeten fliegen und er wird nicht nur rote Menschen dahin bringen, sondern Menschen, die dann einen ganzen Planeten für sich allein haben. Keine Regierung und dennoch Hilfe von einem ganzen anderen Planeten in Anspruch nehmen und bekommen können. Jetzt am Schluss möchte ich nochmal sagen, bitte, ich habe es ja am Sonntag, also gestern in der Fernsehsendung gezeigt, der Gewinner ist raus. Ich wollte eigentlich dem Gewinner sein Bitte so schicken, dass er heute bei ihm irgendwo sitzen kann, aber der hat seine Adresse nicht mitgeschickt. Jetzt muss ich ihn erstmal anschreiben, dass er mir seine Adresse schickt, damit ich bitte sagen kann, wo er hinreisen soll. Und den anderen, naja, den sage ich, guckt mal im Shop. Es sind noch Bittis da. Thomas Ritter hat zwar gesagt, der Ansturm war groß, aber er hat noch welche und er hat welche nachbestellt. Aber noch kann man kaufen. Ich tue den Daumen nach oben. Wünsche, dass jeder seinen Bitti bekommt. Bitte nochmals die, die es bisher noch nicht geschafft oder noch nicht gehört haben, um eine Spende, damit wir doch noch unser Studio mit allen Sachen einrichten und aufbauen können, so wie es geplant ist und geplant war. Im anderen Fall müssten wir armselig anfangen, aber auch das macht nichts. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wieder zuhören. Und da machen wir mal ein paar mehr technische Themen, aber diesmal die Sachen, die mussten auch gesagt werden. Und es gibt ja viele, die sagen, es müsste mehr sein. Nee, man muss schon abwechseln. Mal so und mal gemischt. So, und jetzt werde ich mich an das Mischen, an das Schneiden geben. Bis nächste Woche und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.